Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft.
Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm.
Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und ich bin Daniel.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Werbung.
Richard.
Daniel.
Da, wo ich sehr gern einkaufe, gibt es jede Menge Großpackungen. Die sind nicht nur praktisch, weil ich dann weiß, es sind auf jeden Fall genügend Trockenfrüchte und Nüsse in bester Qualität im Haus für das Frühstück in den nächsten Wochen, sondern diese Großpackungen, die sorgen auch für weniger Verpackungsmüll. Und du weißt natürlich längst, wo ich diese Großpackungen her habe, oder?
Ja, bei Koro kaufst du die natürlich ein.
Richtig, die sind von Koro. Und bei Koro gibt es jede Menge zu entdecken. Das Koro-Sortiment umfasst mittlerweile über 1200 Produkte. Ein guter Mix aus konventionellen und biologischen Produkten, darunter Snacks, Trockenfrüchte, Nüsse oder auch Superfoods aller Art. Und damit der Inhalt der Großpackungen auch ordentlich verstaut werden kann in unserer Küche, habe ich mich inzwischen auch eingedeckt mit jeder Menge Vorratsgläsern und Behältnissen, die es auch dort gibt, im Non-Food-Bereich, wo ich inzwischen auch schon gut eingedeckt bin mit Koro-Produkten.
So geht's mir auch.
Für Ordnung sorgt bei uns übrigens seit neuestem auch ein manuelles Prägebeschriftungsgerät, mit dem ich so Etiketten drucken lassen kann.
Das haben wir auch.
Das gibt's auch bei Koro. Fantastisch. Also für alle, die jetzt Lust bekommen haben, Koro mal auszuprobieren und für alle, die sich ohnehin regelmäßig mit diversen Koro-Leckereien eindecken, für die haben wir ein Angebot. Mit dem Code GESCHICHTE, bitte alles in Großbuchstaben schreiben, gibt es 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de für Deutschland, www.koro-shop.at für Österreich oder www.koro-shop.ch für die Schweiz. Vorbeischauen und den Code eingeben. Der ist übrigens gültig bis zum 31.12.2024. Alle Infos und den Code gibt's natürlich wie immer auch in unseren Shownotes.
Ja, hervorragend. Ende der Werbung.
Ja, Daniel, wir sind bei Episode 56 angekommen. Letzte Woche habe ich meine Pflicht wahrgenommen, ja, das werte Publikum zu unterhalten mit einer Geschichte über den letzten Kammerdiener des Kaisers Franz Josef. Und diese Woche bist du dran.
Ich habe auch heute wirklich eine Geschichte vorbereitet.
Okay, hoffentlich.
Und es ist diesmal eine Geschichte, auf die ich mich besonders freue.
Okay.
Ich glaube, es wird eine kurze Geschichte, aber ich bin mal gespannt, ob du es kennst und ob dich die Geschichte genauso überrascht, wie sie mich überrascht hat bei der Recherche. Es geht heute mal wieder um eine, ja, wie soll man sagen, Bindestrich-Geschichte. Wir haben das jetzt schon öfter gehabt mit Sachen wie Wissenschaftsgeschichte und so.
Ja.
Und heute geht es auch wieder um so eine, und zwar die Konsumgeschichte.
Ah, Konsumgeschichte. Mag ich eh gern. Ich habe ja auch schon eine Konsumgeschichte gemacht.
Ah, die Geschichte der Süßigkeiten.
Ja. Und die Deo-Geschichte ist auf eine Art auch Konsum.
Meine ähnelt eher der Deo-Geschichte als der Süßigkeiten-Geschichte.
Okay. Das heißt, es geht nicht tatsächlich um Konsum für einen Stoffwechsel.
Richtig, genau.
Okay.
Wir springen mal wieder so um die 100 Jahre zurück zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Und wir schauen uns heute den Ursprung einer Sache an, die für uns heute total selbstverständlich ist. Also die ist allgegenwärtig. Wir haben diese Sache begegnet uns täglich und wir verwenden dieses Ding auch. Dass aber dieses Ding auch eine Geschichte hat, glaube ich oder behaupte ich jetzt einfach mal, ist den wenigsten bewusst, wenn sie mit diesem Ding in Kontakt kommen. Und gleichzeitig, und das ist jetzt quasi auch so der Aufhänger dieser Geschichte, ist dieses Ding extrem wichtig, um überhaupt sowas wie eine moderne Konsumgesellschaft, die so auf Massenkonsum ausgelegt ist, überhaupt zu ermöglichen. Mhm. Also dieses Ding hat quasi diesen Massenkonsum der modernen Konsumgesellschaft eingeleitet und vielleicht kann man sogar sagen ermöglicht. Wir starten jetzt mal mit einem Song. Du hörst den Ausschnitt eines Blues-Klassikers Und ist in dem Fall performt von einem Robert Shaw. Aber diesen, yeah. Es gibt ganz viele Varianten dieses Songs, also den gibt es so seit den 30er Jahren, 1930er Jahren. Und wir hören mal die erste Strophe und der Text in dieser Strophe, der verweist schon jetzt auf das Thema des Zeitsprungs. Und hör mal auf den Text, was du verstehst. Wir werden den nachher auch noch genauer durchgehen.
Money, Piggly Wiggly. I've got groceries on my shelf. Money, Piggly Wiggly. I've got groceries on my shelf. I'm getting tired. Making these nights all by myself.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was davon jetzt wirklich verständlich war. Was hast du verstanden?
Schwierig. Ich habe verstanden, dass er Piggly Wiggly ist.
Ja, richtig.
Und dass er irgendwas auf seinem irgendwas hat.
Okay, ja, genau.
Und dass er müde ist, ob irgendwas.
Okay, also er singt, also der Text, er interpretiert ihn ein bisschen freier, aber so die Lyrik-Datenbanken geben so her, dass der Text heißt: My name is Piggly Wiggly, I got groceries on my shelf. Und der zweite Teil, der ist in dem Fall ganz schwer verständlich, aber der sollte sowas heißen wie I got a sign on my door, you can come in and help yourself.
Das heißt, es geht in dieser Folge um den Krämer.
Es geht quasi...
Um Krämerladen, Einzelhandel.
Es geht um den Einzelhandel, aber es geht eigentlich um das Ende des Krämers.
Ah, es geht um die Supermärkte.
Es geht um den ersten Selbstbedienungsmarkt der Welt.
Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr interessant auch.
Und der erste Selbstbedienungsmarkt der Welt hieß Piggly Wiggly. Er ist vom Lebensmittelhändler Clarence Saunders eröffnet worden 1916 in Memphis, Tennessee.
Mhm.
Und hat dann ein kleines Geschäft aufgemacht unter dem Namen Piggly Wiggly.
Okay.
Und der Song quasi, der nimmt direkt Bezug auf diesen Lebensmittelladen. Also bislang war es eben üblich, dass man eben in den Laden geht und man gibt an der Ladentheke seine Bestellung auf und dann geht ein Angestellter, der sucht dann aus den Lagerregalen die Ware raus und portioniert und rechnet ab und jetzt sollen also das die Kunden selbst übernehmen, dass sie die fertig abgepackte Ware mit den Preisschildern versehen, sich selbst nehmen aus dem Regal und dann zu einer Kassierstelle gehen. Diese Piggly Wiggly Läden, die waren äußerst erfolgreich. In nur 6 Jahren waren mehr als 1200 weitere Geschäfte eröffnet in 29 Bundesstaaten. Und im Jahr 1932 hat Piggly Wiggly schon 2660 Filialen gehabt.
Mhm.
Hast du vorher schon mal von Piggly Wiggly gehört?
Nein. Noch nie von Piggly Wiggly gehört. Ich habe aber von diesem Übergang vom quasi Bedienungs- zum Selbstbedienungsladen gehört, aber mit dem Fokus auf Großbritannien, wo das ja ein bisschen später passiert ist.
Verstehe.
Also das dann erst so, glaube ich, wirklich so in den 30ern dann ungefähr so passiert ist. Und ja auch quasi totaler Umbruch war.
Genau, ja, also zu einem Umbruch werden wir noch kommen, was das alles für Implikationen noch hat. Vielleicht noch ganz kurz zu Piggly Wiggly. Den Laden gibt es immer noch.
Mhm.
Und zwar gibt es in den USA 600 Filialen noch in 17 Bundesstaaten.
Mhm.
Vor allen Dingen
ganz viel
eigentlich schon relativ viele, aber ich habe den Piggly Wiggly vorher auch noch nie gehört. Gibt es aber eigentlich nur im mittleren Westen und im Süden der USA.
Hätte ich eigentlich, als ich damals in Kansas war, hätte ich eigentlich über einen stolpern können.
Damit habe ich auch ein bisschen gerechnet, aber...
Ich meine, vielleicht habe ich damals, aber das ist halt, muss ich zugeben, jetzt auch schon eine Zeit her, gell? 20 Jahre. Vielleicht habe ich damals einen gesehen, aber kann mich nicht erinnern.
Und der Saunders, der hat noch eine weitere Idee, nämlich er ist der Erste, der Einkaufskörbe zur Verfügung stellt. Was jetzt vielleicht nicht so ganz überrascht, dass man, wenn man in einem Laden selbst die Sachen raussucht, auch Einkaufskörbe zur Verfügung stellt. Aber... Ja, die Piggly Wigglys waren quasi die ersten Läden, in denen Einkaufskörbe zur Verfügung standen. Und er hat auch noch, das ist jetzt quasi so eine kleine Randanekdote, was ich sehr interessant fand, er hat 1937 einen weiteren Laden eröffnet, nämlich K-Doozles, also K-E-E-D-O-O-Z-L-E. Und das waren die weltweit ersten Supermärkte, oder das war der weltweit erste Supermarkt, der vollständig aus elektronischen Verkaufsautomaten bestand.
Was ist denn daraus geworden?
Gar nichts. Das ist gar nicht gut gelaufen.
Das war dann einfach zu viel, schau.
Wahrscheinlich.
Zu viel der Innovation.
Ja, ist interessant, gell? Ich habe mir auch so gedacht, eigentlich relativ früh, aber damit ist er wohl ziemlich angestanden. Also das hat ihn auch ein bisschen, glaube ich, also der hat sich dann am Ende, glaube ich, auch ein bisschen ruiniert. Aber diese selbst, also reinen Verkaufsautomaten, das hat nicht funktioniert.
Oh je.
Der Saunders, der lässt sich das Selbstbedienungseinkaufen auch patentieren, nämlich unter dem Titel Self-Serving Store.
Okay.
Und er verändert damit auch den ganzen räumlichen Aufbau des Ladens. Also man kennt es ja vielleicht von so einem Tante-Emma-Laden, der so sehr lange Theke ausgestattet ist. Die Idee bei so einem Selbstbedienungsladen ist ja, dass du als Kunde durchgeleitet wirst. Also du gehst irgendwie rein und dann gehst du halt so durch die Regale in gewissen Bahnen, die halt so vorgegeben sind, mehr oder weniger, um wieder zur Kasse zu kommen, wo du dann zahlst. Und er hat, das ist jetzt quasi eigentlich die Geschichte, warum ich drauf komme, diese Geschichte zu erzählen. Er hat nämlich noch was anderes erfunden. Also mit diesem Selbstbedienungsladen hat er noch was anderes erfunden, das quasi, wovon ich jetzt behaupten würde, sinnbildlich für die Veränderung steht, die er damit einführt. Kannst du dir vorstellen, ich habe jetzt ja schon von der Anordnung geredet, dass da quasi die räumliche Anordnung des Ladens sich verändert.
Mhm.
Was fehlt noch, was du jetzt sehr gut kennst, was passiert als erstes, wenn du in einen Laden gehst, in so einen Einkaufsladen, in so einen Discounter oder wo auch immer?
Dass sie mir so ein Waagerl nehmen.
Ja, und was machst du dann mit dem Waagerl?
Schieben.
Wohin?
Zu den Regalen.
Vorher kommt noch was.
Aha, durchs Eingangstor.
Durch welches Eingangstor?
Ja, also diese Flaps, wo man so durchgeht. Ja.
Genau, ein Drehkreuz.
Ah, sowas. Ja, sowas in die Richtung. Ja, genau.
Der Sanders hat nicht das Drehkreuz erfunden, aber er hat das...
Er hat es perfektioniert.
Er hat es perfektioniert und er war der Erste, der ein hölzernes Drehkreuz am Eingang seines Geschäfts aufgebaut hat. Und um quasi den Kundenstrom in einem einzig langen, gewundenen Gang quasi zu kanalisieren, bis man dann am Ende zu einem weiteren Drehkreuz kam, wo dann der einzige Angestellte des Ladens kassiert hat.
Gescheit. Damit ja auch so die Notwendigkeit minimiert, viele Leute irgendwie einzustellen, die dann am Eingang stehen und den Leuten sagen, hey, ihr müsst in die Richtung gehen.
Genau, ja.
Oder die Leute davon abhalten, mit der ausgesuchten Ware einfach das Geschäft zu verlassen, ohne zu bezahlen.
Und eigentlich wollte ich ja die Geschichte der Drehkreuze erzählen.
Dann ist draufgekommen, die ist kurz und nicht sehr spannend.
Na, die ist nämlich eben sehr spannend, weil die quasi mit diesen Geschäften zusammenhängt.
Ja.
Also in den ersten so Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts werden Drehkreuze sehr häufig eingesetzt und sie werden quasi so Teil des Alltags in so größeren Städten. Also in Supermärkten und in Parks, in Stadien, U-Bahnen zum Beispiel, die New Yorker U-Bahn verwendet dann auch ab den 1920er Jahren Drehkreuze. Mhm. Und was glaubst du, ist der Terminus technicus für Drehkreuze?
Es gibt da einen noch technischeren Ausdruck als Drehkreuz.
Ja.
Ja, halt Einweg-Weg-Sperre.
Ja, genau. Das ist schon mal nicht so schlecht.
Ja.
Es interessieren sich inzwischen ja auch noch andere Leute für die Drehkreuze, nämlich Sicherheitstechniker, wenn du an so einen Flughafen denkst.
Ja.
Und da gehen die durch als Vereinzelungsanlagen.
Ah, Vereinzelungsanlagen. Das kenne ich ehrlich gesagt nur aus der Fabrik, ja, in der ich damals gearbeitet habe als Jugendlicher oder auch als Student. Da hat es bei einer Maschine eine Vereinzelungsanlage gegeben, die dann halt diese Einzelteile in die Maschine geschoben hat. Aber vorher war das halt so ein Berg und da hat die Maschine dann die einzelnen Teile rausholen müssen. Hat natürlich nichts mit einem Drehkreuz zu tun.
Aber das ist ein guter Hinweis mit der Fabrik, den du da ansprichst. Weil das ist nämlich genau die Assoziation, die man damit hat. Also dass man quasi sagt, die Waren zu dem Zeitpunkt, die werden jetzt per Fließband hergestellt. Also das ist diese Zeit des Taylorismus, wo du halt zum ersten Mal so eine Massenproduktion hast. Und man sagt quasi, so wie die Waren jetzt per Fließband hergestellt werden, werden sie auch gekauft. indem du quasi als Mensch durchgeschleust wirst, wie am Fließband. Du wirst separiert, kontrolliert und gehst quasi so durch den Laden und kaufst dann massenweise das Zeug ein. Und damit quasi beschleunigst du auch das Einkaufen und du ermöglichst damit eigentlich auch viel mehr Einkauf, der dadurch möglich ist. Also die Idee ist quasi, dass moderner Massenkonsum mit so einem Krämerladen gar nicht denkbar ist, sondern gar nicht machbar ist.
Also, ja, natürlich, weil du ja im Grunde für jeden Kunden, jeder Kunde braucht er die Aufmerksamkeit des Verkäufers.
Genau.
Und muss einfach nur darauf schauen, dass die Leute nichts klauen.
Genau. Deshalb werden dann Sicherheitskonzepte halt auch immer wichtiger und diese Drehkreuze sind halt auch Teil des Sicherheitskonzeptes quasi. Du separierst die Leute erstmal, hast du damit erstmal unter Beobachtung und am Ende hast du nochmal ein Drehkreuz, um wirklich auch sicherzustellen, dass sie auffallen, wenn sie da irgendwie drüber hüpfen oder sich irgendwie nicht zahlen wollen. Also die Idee ist quasi, dass du so mit dem traditionellen Krämerladen diesen modernen Konsum gar nicht bewältigen kannst und dass diese Selbstbedienungsläden eigentlich so dem modernen Einkaufen entsprechen, dass du damit überhaupt erst diese Flut an Waren überhaupt unter die Leute bekommst.
Weil mir das gerade einfällt und vielleicht greife ich da ein bisschen vor oder vielleicht sprichst du es gar nicht, aber als ich damals über diese Sache in England, da ist es auch darum gegangen, dass im Grund solchen Geschäften oder überhaupt mehreren Geschäften oder Krämerläden und so weiter in einer Straße im Weg standen ist, dass im Grund eigentlich auf alles eine Preisbindung gegeben hat. Das heißt, dass du dass es nicht sinnvoll war, in der gleichen Straße einen Laden aufzumachen, der die gleichen Dinge verkauft hat, weil er es eh nicht zum anderen Preis verkaufen hat dürfen.
Klingt interessant. Wobei ich mich frage, gilt es nur für Grundnahrungsmittel oder gilt es generell für Waren?
Generell auch. Also es waren generell alle möglichen Geschichten, nicht nur Grundnahrungsmittel.
Na, interessant.
Und das ist dann eben aufgebrochen worden und dann, das war dann so in England zum Beispiel so der Startschuss für quasi richtigen Konsum, ja, weil du halt dann plötzlich auch so quasi Preiskriege führen hast können gegen deine Konkurrenz und dann eben zum Beispiel einfach sagen hast können, ja, okay, der eine ist günstiger oder für die bessere Qualität und solche Geschichten.
Am Ende würde ich gerne noch über, wir haben das jetzt auch schon ein bisschen angedeutet, teilweise über die Konsequenzen sprechen, die diese Selbstbedienungsläden dann hatten, weil ich habe ja schon gesagt, im Grunde geht es darum, ja, die moderne Konsumgesellschaft damit zu etablieren, irgendwie ein Stück weit. Gleichzeitig ist es aber was wir heutzutage ja auch kennen, also dass man so Aufgaben, die eigentlich von Mitarbeitern oder an Personal ausgelagert sind, dass man die jetzt überträgt auf Kunden, die das halt selber machen. Es lässt sich natürlich auf der einen Seite sagen, das ermöglicht Einsparungen an Personal und man kann damit halt günstigere Preise gestalten als die Konkurrenz. Das wäre quasi so das Argument ja der Unternehmer oder jetzt zum Beispiel von dem Saunders, das zu machen. Ja. Es hat aber noch eine Konsequenz, die ich sehr spannend finde, nämlich wenn man sich überlegt, wenn die Kunden das Produkt selber aus dem Regal nehmen, dann ist es ja kein Nachteil, wenn das Produkt irgendwie auffällt. Das heißt, ab dem Zeitpunkt nimmt die Bedeutung der Verpackung und der Markenerkennung deutlich zu. Also Werbung wird seit dem Zeitpunkt halt massiv aggressiver betrieben.
Naja, naheliegend.
Genau, weil jetzt die Leute sind halt, die darauf aufmerksam werden müssen und dann dieses Produkt nehmen.
Das heißt, wir haben eigentlich Werbung dem Piggly Wiggly zu verdanken. die Art der Werbung, die wir heutzutage kennen.
Ja, ein Stück weit zumindest. Also
die Welt, wie wir sie kennen, haben wir eigentlich dem Piggly Wiggly zu verdanken.
Das ist das Fazit dieses Zeitsprungs, genau.
Ja, da sieht man mal, wie gewisse Dinge unvorhergesehene Konsequenzen haben können.
Das stimmt, ja. Ich wollte noch darauf hinaus, auf die Gegenwart, weil wir erleben das ja auch, dass halt momentan immer mehr Arbeit quasi an Kunden ausgelagert wird und damit Leute halt ihre Jobs verlieren. Ich weiß nicht, zum Beispiel so Selbstbedienungskassen oder so, also jetzt in Österreich habe ich den Eindruck, ist das schon ein bisschen verbreiteter. Also bei Merkur zum Beispiel gibt es das schon.
Ja, McDonald's oder in diversen ist es halt jetzt so, dass du am Automaten deine Bestellung abgibst und die einzigen Menschen, mit denen du dann zu tun hast, sind diejenigen, die das die das dann über die Theke reichen.
Genau, ja.
Und der Rest ist quasi so nach hinten in die Produktion verschoben worden.
Also das ist schon eine Entwicklung, die sehr interessant ist und die aber auch die auch einerseits logisch ist, weil das ist was ich als Kunde ja manchmal ist man ja total frustriert, wenn man mit jemandem, keine Ahnung, irgendwo ein Ticket kauft und man merkt so, die Person klickt eigentlich eh nur die Webmaske durch, das könnte ich auch selber machen.
Also ich meine, da bewegen wir uns dann schon in die Richtung von diesen Theorien, Arbeitstheorien und so weiter, wo ja im Grund die eigentliche Theorie hinter solchen Automatisierungen ist ja eigentlich, dass dann solche Jobs überflüssig gemacht werden, aber dass dadurch halt dann Personen eigentlich in Jobs kommen, die ein bisschen sinnvoller sind, als einfach nur durch eine Webmaske durchzuklicken, ja, in der Theorie, ja. In der Praxis ist es natürlich so, dass die Leute dann einfach ihren Job verlieren, ja. Aber also diese Automatisierung so mit diesen automatischen oder diesen Selbstbedienungskassen, die gibt es ja zum Beispiel in England schon sehr verbreitet und da, wenn du in so einen großen Supermarkt gehst, da ist die Hälfte der Leute oder mehr gehen zu diesen Selbstbedienungskassen. Nur in Österreich zum Beispiel, wenn du in Merkur gehst, da hast eigentlich, wenn du, da hast dann 3-4 diese Selbstbedienungskassen, aber du hast immer Leute herumstehen, weil diese Kassen nie richtig funktionieren und du immer jemanden brauchst, der dann irgendwie mit so einem Override-Schlüssel drüber fährt und das Ganze wieder storniert oder dir einfach hilft, dieses Ding dann wirklich zu bedienen. Was so komisch ist, weil in England scheint es ohne Probleme zu funktionieren, aber irgendwie kriegt man das derzeit in Österreich, glaube ich, noch nicht hin.
Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, als wir im Westbahnhof mal diese Haufen Automaten aufgestellt haben. Das sind dann mindestens so viele Leute wie Automaten immer um die Automaten rumgestanden und haben Leute animiert, endlich jetzt mal die Automaten zu benutzen.
Ja.
Jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet in diese Automatisierungsdebatte.
Ja.
Und wie man sich vorstellen kann, ist das natürlich auch ein Thema, ein Thema, das damals diskutiert wurde, als die Piggly Wigglies so Erfolg hatten zum ersten Mal. Und ich fand es interessant, wie sie dort argumentiert wurden. Also man kann es ja problematisieren und sagen, ja, es ist eigentlich, verlieren damit ein Haufen Leute ihre Jobs und es ist eigentlich so, dass man damit Arbeit quasi nur auslagert auf Kunden. Piggly Wiggly hat allerdings anders argumentiert. Die haben nämlich mehrere Werbeanzeigen geschalten.
Okay.
Die lese ich dir jetzt mal vor.
Ja.
Eine Werbeanzeige von 1929 lautet: Just walk through the turnstile and help yourself. Take what you please from the shelves, examine it, make your own decision, uninfluenced by salesmen at Piggly Wiggly.
Ja.
Also man merkt, es geht quasi um das Emanzipatorische, was dort, also du bist quasi als Kunde, hast du jetzt auch mehr Freiheiten und du kannst selbst entscheiden.
Ja, sicher. Und du bist, also wenn du in so einem Laden warst, wo du quasi wartest, bis du drankommst, damit du dann bedient wirst von jemandem, da ist ja dann auch immer so dieser Zeitdruck da. Ja. Und dann weißt du, okay, da warten jetzt 5 Leute hinter mir und jetzt kann ich da nicht ewig herumstehen und mal aussuchen und mir überlegen, was nehme ich da. Und mit Piggly Wiggly hast du diese Freiheit plötzlich.
Ich möchte jetzt noch zwei weitere Werbungen vorlesen. Denn bei der ersten Werbung jetzt hat man auch schon gesehen, dass das Wort Turnstile vorkommt. Und meine Behauptung am Anfang war ja, dass das Drehkreuz was ist, was quasi aus unserem Bewusstsein verschwunden ist eigentlich, dass es dort so am Anfang steht, in den Laden zu gehen, dass es halt so selbstverständlich ist. Und in dieser Werbung kommt es jetzt vor und in zwei weiteren Werbungen kommt auch das Turnstile vor. Das heißt, man sieht einfach so ein bisschen, das war damals schon auch ein Thema, dass dieses Ding quasi mit in diesem Laden steht. Da heißt es zum Beispiel: The road to prosperity leads through the turnstiles at Piggly Wiggly. Oder, auch sehr schön, through the turnstile to a land of adventure.
Ah, nice. Ja, diese Assoziation war wahrscheinlich ja ganz neu. Also ein Drehkreuz, das einen irgendwo hinführt, wo es also ins Abenteuer oder in Prosperity. Interessant.
Und das würde man heute nicht mehr so machen. Ne? Man würde nicht mehr sagen, so, dass das Drehkreuz irgendwie so ein markanter Punkt ist in so einem Supermarkt, an dem man sich positiv aufhängt.
Heutzutage geht es ja in die andere Richtung eigentlich, ja, dass man das eigentlich offener macht. Ja? Diesen Bereich, dass man so reingeht in diesen, zum Beispiel, weil wir gerade von Merkur gesprochen haben, die haben ja irgendwann einmal ihre Märkte so umgebaut, dass du eigentlich nicht mehr durch diese Schranken durchgehst, sondern dass du kommst so rein und es wirkt alles so offen und das ist überall so Inseln mit keine Ahnung, Früchten oder Obst und so weiter und gehst dann quasi von Insel zu Insel und hast eigentlich gar nicht mehr so viele große Regale und so weiter. Ja. Also wirklich so ein bisschen weg von den Regalen und hin zu so einer Erlebnislandschaft, wenn man so will.
Ja, das stimmt, das ist ein guter Punkt, weil die Drehkreuze heute eher noch negativ besetzt sind im Sinne von Vereinzelungsanlagen, weil sie eher mit so Sicherheitstechniken in Verbindung gebracht werden.
Ja, ja, ja.
So am Flughafen hat man das, wenn man so, ganz deutlich fällt mir das immer auf bei dem Wiener Flughafen. Da gibt es so ein, wenn du so rausgehst, musst du einmal durch so eine Schranke, wo so eine Tür auf und zu geht und da kann quasi nur mal einer durchgehen. Und oben ist eine Kamera und es ist einfach so ganz klar, es geht darum, die Leute damit zu separieren. Um diese Masse, die aus dem Flugzeug kommt, einmal quasi so separiert durch diese Schleuse zu lassen.
Ja, sowas wie immer beim Einkaufen nicht
haben. Genau, ja. Ja, das war mein Zeitsprung über Drehkreuze, die modernen Selbstbedienungsläden und die Massenkultur, Massenkonsum.
Sehr gut, sehr gut. Sehr spannendes Thema. Könnten wir wahrscheinlich noch einmal 2 oder 3 weitere Zeitsprünge drüber machen, vor allem so die was so draus worden ist, ja, also überhaupt so diese Entwicklung dann und wie das quasi unsere Gesellschaft in den moralischen Bankrott geführt. Darüber ist das nächste Mal. sehr gut. Spannendes Thema.
Ich sag vielleicht noch ganz kurz, wie ich draufgekommen bin.
Bitte.
Denn der Anton Tantner, der auf Twitter als Adresse-Comptoir unterwegs ist, der hat in einem Tweet einen Text erwähnt, der heißt Die Geschichte von Vereinzelungsanlagen von einem Stefan Höhne.
Vereinzelungsanlagen haben mich schon immer so interessiert.
Ja, ich dachte sofort so, Geschichte von Vereinzelungsanlagen, das könnte ein Zeitsprung sein. Und ich habe diesen Text gelesen, der ist in der aktuellen Ausgabe der Technikgeschichte, Band 83, Heft 2, erschienen. Und ich habe den gelesen und habe mir einfach ein Beispiel rausgepickt, also das Beispiel Piggly Wiggly.
Ja.
Er zeigt es dann noch an einem weiteren Beispiel auf, nämlich an der U-Bahn, an der New Yorker U-Bahn, wie sich da die Drehkreuze durchsetzen. Das ist halt deshalb sehr spannend, weil die Drehkreuze dort nämlich so zu Ikonen werden, wie dann Drehkreuze heute so ausschauen. Also diese, kennst du diese Drehkreuze, die so drei Beine haben?
Ja, die so seitlich sind.
Genau, ja.
Also die so seitlich, ja, genau.
Die hat da jemand nämlich designt für die U-Bahn in New York und die sind quasi so zur Ikone geworden, der Drehkreuze.
Ja, das ist dann so ein Drehkreuz, wo du, das halt gleichzeitig Schranke ist, ja.
Genau,
ja. Also wo du dann so weitergehst und durch dein Weitergehen drehst du dann quasi das Drehkreuz weiter.
Genau.
Ja, super. Gut, haben wir ein Konsumgeschichte-Thema.
Abgefrühstückt.
Ja, jetzt haben wir schon zu einigen Bindestrich-Themen einige Episoden gemacht. Ich meine, nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass das jetzt eben schon die Folge 56 ist. Das ist schon ziemlich viel. Weil 56 ist fast 60 und 60, wenn man es aufrundet, ist eigentlich schon 100. Das heißt, wir haben quasi schon 100 Folgen,
ja.
Mehr oder weniger. Ja, cool. Machen wir Feedback-Blog. Ja, wer Feedback geben will zu dieser oder auch anderen Folgen, kann das gern machen. Zum Beispiel auf Facebook unter facebook.com/zeitsprung.fm. Aber auch auf Twitter, wo der Daniel @Mestzner ist und ich @Stormgrass. Und dann haben wir auch noch natürlich eine Website, zeitsprung.fm, wo unter jeder Folge kommentiert werden kann und natürlich kann man uns auch ganz archaisch, will man fast sagen, ein E-Mail schreiben. Und zwar an feedback@zeitsprung.fm.
Wer uns finanziell unterstützen will, hat die Möglichkeit über einen PayPal-Button und über einen Flatter-Button, den wir immer noch haben, solange es Flatter noch gibt.
Solange es PayPal noch gibt.
Ich glaube, ich gebe mal die Wetten ein, dass es PayPal noch länger geben wird als Flatter. Ja, da freuen wir uns natürlich immer über Unterstützung und
vielleicht sollten wir auch mal sagen, was wir mit dieser Unterstützung machen.
Stimmt, ja.
Weil Spenden müssen ja einem ganz bestimmten Zweck zugeführt werden. Ja, die dürfen wir nicht, man darf ja nicht profitieren von den Spenden. Das heißt, wir müssen sie quasi direkt in Research und Development stecken.
Es stimmt und genau das tun wir auch. Also wir haben, wie vielleicht schon einige mitbekommen haben, ein bisschen aufgerüstet. Wir haben einen neuen Server, wir haben eine neue Webseite, wir haben ein neues Design.
Genau.
Und jetzt haben wir uns auch noch Sticker gemacht. Also wir wissen, wohin mit dem Geld.
Ja, und nur jede zweite Spende fließt in eine Flasche Champagner. Und das auch nur, weil es thematisch passt, weil wir halt schon eine Episode über Champagner gemacht haben. Deswegen dürfen wir das. Es geht als Research durch.
Sehr gut.
Nach diesem erfolgreichen Feedback-Blog würde ich sagen, machen wir Schluss. Oder hast du noch was hinzuzufügen?
Also ich habe der Geschichte nichts mehr hinzuzufügen, aber vielleicht jemand anders.
Meinst du etwa den, der immer das letzte Wort hat bei uns?
Vielleicht.
Gut, schau mal. Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Ja, ich glaube, ich kenne sowas eh auch. Also sowas gibt es ja heutzutage noch.
Genau, ja.
Das gibt es ja, auf, ja. Auf der Alm.
Genau, ja.
Ja. Kann man so durchgehen. Wenn man nicht, wenn man verfolgt wird, gerade von den Kühen. Ja, was ja passieren kann. Also
ja.
Auf der Alm. Die Kühe sind da teilweise nicht schüchtern, möchte man fast sagen.